Seit 2011 hat Marburg nun eine lokale Finanzaffäre. Ein Beamter des städtischen Versorgungsamtes hat sich in beträchtlichem Maße selber versorgt. Für uns Nicht-Bürokraten, Bürokratinnen zunächst, was ist denn eigentlich ein städtisches Versorgungsamt?
Ja, es ist kein Versorgungsamt, das ist nicht der richtige Ausdruck. Es ist die Beihilfestelle. Beamte genießen ein Privileg, das ja an sich schon ein Skandal ist. Beamte müssen nicht in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen. Das macht, sondern wenn Sie ein Wehwehchen haben oder eine Operation, dann reichen Sie die Rechnung ein und die wird Ihnen, je nach Familienstand, bei Verheirateten dann zu 60% für Sie und für Ihre Familienmitglieder zu 60% erstattet. Sie brauchen also nur 40% selbst zu zahlen, dafür sind Sie dann in der Regel privat versichert. Das ist eine große Ungerechtigkeit, also Leute, die nicht Beamte sind, und nicht lohnabhängig sind, die müssen alles aus eigener Tasche bezahlen, die Selbstständigen. Und die Lohn- und Gehaltsabhängigen, die müssen kräftig abdrücken in die Krankenversicherung. Das ist schon mal von vornherein eine Ungerechtigkeit. Aber das gibt es nun mal und deshalb haben die Behörden immer ihre Beihilfesteller. Da sitzt ein Beamter oder mehrere, denen reicht man die Rechnung ein. Also sagt man, ich war beim Zahnarzt und das hat es gekostet und hier ist die Rechnung. Und dann wird 60% davon gezahlt. Das ist die städtische Beihilfestelle, die gibt es sonst auch. Also die Universität hat lange Zeit auch so etwas gehabt. Das lässt sie jetzt vom Regierungspräsidenten erledigen.
Ja, und in unserer städtischen Beihilfestelle ist offensichtlich ein Skandal passiert. Was ist da passiert?
Jetzt sollte man das nur erzählen, was rechtlich abgesichert ist. Der Oberbürgermeister hat bekannt gegeben, dass er gegen den Beamten, der dort tätig war, Strafanzeige wegen Untreue, so ist wohl der Fachbegriff, erstattet hat. Und es wird in der Presse gemeldet, dass dieser städtische Beamte gestanden hat. Das heißt, dass er tatsächlich Gelder, die kranken Beamten zustanden, zum Teil für sich entnommen hat. Die Höhe der Summe ist noch ungewiss, also nachgewiesen sind wohl 560 Millionen Euro innerhalb von 5 Jahren.
560.000 Euro.
560.000, ja, um Gottes Willen. 560.000 Euro in den letzten 5 Jahren, aber man nimmt an, und da scheint es Ihnen Hinweise zu geben, dass dieser Mann eben 10 Jahre das so betrieben hat, und so geistern dann auch schon die Zahl von 1,5 Millionen durch die Diskussion.
560.000 Euro bis vielleicht sogar 1,5 Millionen Euro über 10 Jahre hinweg entwendet. Wie kann sowas funktionieren?
Das weiß kein Mensch, sondern das muss halt jetzt mal die Kripo und muss die Staatsanwaltschaft klären.
Gab es eine ausreichende Kontrolle?
Das weiß kein Mensch, sondern das wird jetzt der Akteneinsichtsausschuss klären müssen, der eingesetzt worden ist.
Was weiß man denn bisher, wie das funktionierte mit diesen Beihilfebewilligungen für die Beamten?
Wie das normal bewilligt ist, habe ich gesagt. Man reicht die Rechnung ein und man bekommt sie zurück. Oder man reicht Zweitschriften ein und dann wird mitgeteilt, wir vernichten die und dann kommt das Geld.
Was ich meine, ist, bewilligt das nur ein Beamter oder wie läuft das?
Es scheint so zu sein, dass ein einziger Beamter damit befasst war. Das geht nicht. Da in solchen Dingen bei Zahlungsanweisungen gibt es das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, es muss immer ein zweiter Beamter nachsehen. Hat wohl auch ein zweiter Beamter hier amtiert, hat aber offensichtlich immer nur die Richtigkeit der Rechnung bestätigt, hat aber nicht in die Krankenakten Einsicht genommen. Da wird wieder argumentiert, ja, das gehört zum Datenschutz. Dieser zweite Beamte hat also die Rechnungen nicht geprüft.
Schorsch, bei solchen Angelegenheiten wie Gewerbesteuer, da gibt es ja auch Datenschutz. Läuft das da so ähnlich wie hier in diesem Fall?
Es läuft bei vielen Dingen so, zum Beispiel wenn die Stadt oder der Landkreis einen Vertrag schließt mit einem Menschen, der Sale and Lease Back machen will, nicht? Also Schulen kaufen und so, dann wird der Kreistag oder die Stadtverordnetenversammlung den Vertrag nicht sehen, weil es ja die Privatinteressen des Unternehmers betrifft.
Müsste also eigentlich bei allem jetzt mal gecheckt werden, ob es vernünftige Kontrollen gibt im Finanzverhalten unserer Beamten?
Unserer Beamten, also du meinst bei der Bundeswehr oder hier in Marburg?
Hier in Marburg.
Das wird jetzt wohl geschehen. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Nicht? Also die Verwaltung, soweit ich weiß, funktioniert die ganz gut. Und man muss nun aus dem eingestandenen Delikt eines Beamten jetzt nicht gleich einen ganzen Angriff auf die Verwaltung machen. Da muss man aufpassen, dass die Diskussion nicht in eine völlig idiotische Richtung läuft. Zunächst mal, wir Linken gehen hier immer ein bisschen zaghaft ran an solche Fälle von Skandal, weil das meistens Angelegenheit der Rechten ist. Der Anfang vom Ende der Weimarer Republik begann 1929 mit einem Kommunalskandal in Berlin, mit dem Skladek-Skandal. Das ist dann immer auch eine gute Basis für rechtspopulistische Kampagnen. Also sollte man sagen, die Kripo soll ihre Arbeit machen, der Staatsanwalt soll seine Arbeit machen. Damit ist das eigentlich erledigt. Was ganz anderes ist die Struktur der Verwaltung. Da ist jetzt ein Aktenansichtsausschuss eingesetzt, der wird dann allerdings mal ein paar Dinge prüfen. Zum Beispiel frage ich mich, hat dieser Beamte, der in der Beihilfestelle tätig war, noch andere Tätigkeiten in der Stadtverwaltung gehabt oder war er nur für die Beihilfe tätig? Das ist ja nun merkwürdig, denn die Stadt hat nochmal sage und schreibe 100 Beamte und dann kommen noch ein paar Pensionäre. Und um deren Beihilfeanträge zu bearbeiten, da ist ein Beamter völlig unterfordert. Nehmen wir das Gegenbeispiel Universität. Solange die Universität selbst noch die eigene Beihilfestelle hatte, saß da ein Beamter in der Biegenstraße und der hatte zu bearbeiten immerhin die Anträge von 400 Professoren und vielleicht einer gleich großen Anzahl von Beamteten, Assistenten, also akademischen Oberräten, akademischen Räte, vielleicht auch noch Beamtete, Oberärzte und Verwaltungsbeamte. Und dieser Mann hat das geschafft, nicht vielleicht 400, 500, 600 Leute zu verwalten, wieso in Marburg nur einer. Nicht? Das wäre dann schon ein Fall von Verschwendung. Einerseits. Andererseits könnte es sein, dass das Vier-Augen-Prinzip hier auch nur ungenügend gehandhabt worden ist, weil der zweite Beamte, der da kontrollieren sollte, vielleicht gar nicht genug Zeit hatte zu kontrollieren, denn unser Oberbürgermeister ist ja furchtbar stolz darauf, dass er eine schlanke Verwaltung hat. Marburg hat eine ganz geringe Verwaltungsdichte im Vergleich zu Städten wie Gießen und Wetzlar. Da ist die Verwaltung besser ausgestattet, da sind die Beamten vielleicht auch nicht so überlastet. Das sind alles Dinge, die jetzt geprüft werden müssen.
Die Frage zielt da eigentlich auf Folgendes hin. Also gibt es überall eine adäquate Kontrolle? Weil man kann natürlich auch sagen, ich will jetzt hier nicht eine Verteidigungsrede vor Gericht quasi schwingen vor dem Beamten, aber es gibt im Volksmund auch den Satz, Gelegenheit macht Diebe. So, und jemanden alleine also vor so riesigen Summen zu setzen, wo man nicht das Prinzip der Kontrolle hat, ist, glaube ich, nicht eine vernünftige Idee.
Also wenn, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder dieser Mann ist ein Genie gewesen, nehmen wir mal an, die Kontrollsysteme seien wasserdicht gewesen, ausgezeichnet gewesen, lückenlos. Und es sei trotzdem gelungen, 560.000 bis 1,5 Millionen da in die eigene Tasche zu wirtschaften. Dann würde ich sagen, muss man sich um den Mann keine Gedanken machen. Der wird dann seine Strafe absitzen. Anschließend geht er in die Wirtschaft. Die brauchen solche Leute, nicht? Da muss man sagen, ja, also da kann niemand was dafür. Also da muss man halt, das ist wie bei den Hackern und bei den Computern. Oder Gelegenheit macht der Diebe. Und dann ist natürlich die Frage, das Rechnungsprüfungsamt gemacht? Und da, wie gesagt, schlägt die Verantwortung nach oben durch. Und da landet natürlich dann bei der politischen Verantwortung des Oberbürgermeisters. Politische Verantwortung ist eine völlig furchtbar ungerechte Sache, weil erstens ist sie notwendig, aber politische Verantwortung hat immer wieder mal dazu geführt, dass völlig ehrenwerte Leute, die keinerlei persönliches Verschulden trifft, auch keine persönliche Unachtsamkeit, nichts, dass die letzten Endes politische Konsequenzen ziehen musste. Das wäre natürlich dann der Extremfall hier.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die politische Verantwortung dann nicht nur bei diesem Bürgermeister läge, denn diese Praxis ist ja wohl schon seit 10 Jahren gängig.
Ja, aber die politische Verantwortung ist ja das an das Amt gebunden, nicht? Also wenn ich persönlich für etwas verantwortlich bin und irgendwo, sagen wir, in die silbernen Löffel geklaut hätte und die Sache nicht verjährt wäre, könnte ich gerichtlich noch zur Verantwortung gezogen werden. In dem Augenblick, da ich das Amt nicht mehr habe, bin ich politisch nicht mehr verantwortlich. Die krasseste Form der politischen Verantwortung ist ja bekanntlich der Rücktritt. Ein pensionierter Oberbürgermeister kann nicht zurücktreten.
Den letzten beißen also die Hunde.
Den beißen vielleicht die Hunde, ja.
Könnt ihr eigentlich jetzt schon sagen, was eure Lehren aus diesem Fall sind, was eure Forderungen sind, diesen Fall betreffend?
Erstens mal natürlich lückenlose Aufklärung, ganz klar. Und dann aber die Dimensionen klar halten, nicht? Also ein Eierdieb ist nicht zu vergleichen mit den Riesenmassen, die veruntreut worden sind, die an der Steuer vorbeigemogelt worden sind, zum Beispiel durch den ehemaligen Innenminister Kanter, nicht? Das ist eine ganz andere Dimension. Und außerdem gilt natürlich, und das ist für mich das Wichtigste, immer noch der Satz von Brecht: Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Die Stadt verliert dadurch, dass unser Oberbürgermeister zusammen mit der ganzen Stadtverordnetenversammlung minus die Marburger Linke die Gewerbesteuer gesenkt hat auf 370 Punkte. Verliert die Stadt im Jahr 5 Millionen. Das ist eine ganz andere Dimension als diese 560.000 oder 1,5 Millionen, die dieser Langfinger an die in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Also, Kriminalität, gut, muss man bekämpfen, wird ja auch geschehen. Aber Legalität, der die armen Leute ärmer macht und die Reichen ganz legal reicher, ist das größere Übel.
Kontrollmechanismen, müsste es bessere Kontrollmechanismen geben?
Das wird man erst dann wissen, wenn der Akteneinsichtsausschuss gearbeitet hat. Man muss aufpassen. Natürlich, wenn das hier funktioniert hat und nicht genügend kontrolliert worden ist, braucht man bessere Kontrollmechanismen. Man muss aber klar halten, der öffentliche Dienst und die öffentliche Verwaltung ist vom Prinzip her im Stand, genügend zu kontrollieren. Es wird jetzt wahrscheinlich irgendwann Leute geben, die sagen, ja, die öffentliche Verwaltung kann das nicht, wir brauchen McKinsey und solche Leute, nicht? Und da muss man sagen, ja, das Ganze muss in den Händen der öffentlich bestellten Stellen der Verwaltung liegen bleiben. Das darf die Kontrolle der Finanzen nicht etwa jetzt auch noch in private Hände gelegt werden. Das bedeutet für die nächste Zeit zum Beispiel, dass die Stadtverordnetenversammlung auch die Aufsicht über das Verfahren haben muss. Sie hat ja nun einen Akteneinsichtsausschuss eingesetzt, hat aber aus unerfindlichen Gründen irgendwann mal, da waren wir auch dafür, weil wir nicht die Folgen bedacht haben, festgelegt, dass die letzte Stadtverordnetenversammlung dieser Periode jetzt im Januar sein soll. Das heißt, im Februar, März tagt die Stadtverordnetenversammlung nicht. In Gießen macht sie das und in Wetzlar macht sie das, tagt sie im Februar und März. Hier nicht. Warum eigentlich nicht? Jetzt haben wir einen Akteneinsichtsausschuss, der muss ja mal einen Bericht erstatten. Wem soll der denn Bericht erstatten, wenn wir keine Stadtverordnetenversammlung mehr haben? Also unsere Forderung ist jetzt mal, die Stadtverordnetenversammlung soll im Februar und März tagen mit ganz normaler Tagesordnung und da kann man immer wieder diesen Fall einbetten. Wenn das nicht so ist, werden wir in der nächsten Zeit eine Schlammschlacht ganz besonderer Art erleben. Wir werden eine Kampagne von rechts erleben und wir werden ein merkwürdiges Gespräch haben wahrscheinlich zwischen der Monopolpresse, Oberhessische Presse auf der einen Seite, ja und natürlich ist eigentlich ein Duopol, wir haben ja noch den Trotzfunk, also zwischen den Medien auf der anderen Seite und der Pressestelle des Oberbürgermeisters. Die werden sich da unterhalten und sich Dinge an den Kopf werfen. Da finde ich aber, dann sollten andere auch noch mitreden, da muss die Stadtverordnetenversammlung dazwischen sitzen. Das wäre dann auch im Sinne auch des Oberbürgermeisters, nicht? Denn hätte er ja einmal im Monat eine Plattform, um sich auch zu verteidigen.
Ihr werdet also gleich in der Stadtverordnetenversammlung beantragen, dass es eine Sitzung im Februar
und im März gibt. Wir werden uns die Debatte mal anhören und vielleicht kommen ja einige selbst auf die Idee. Es gibt noch andere Ideen. Also zum Beispiel kann man eine Sondersitzung einberufen. Sondersitzung muss eine qualifizierte Minderheit der Stadtverordneten, ich glaube 14 Abgeordnete, ich weiß nicht, beantragen. Wir können es nicht beantragen, weil wir ja nur 5 Mandate haben. Jede interessierte Seite, die der anderen jetzt mal was ans Bein geben kann, sei es also der bürgerliche Block, sei es der rot-grüne Block, kann dann eine Sondersitzung beantragen und dann anfangen, schmutzige Wäsche zu waschen. Nicht? Das ist auch eine Instrumentalisierung. Eine Stadtverordnetenversammlung kann die andere Seite dann vielleicht sagen, wir kommen nicht, wir machen es also beschlussunfähig, das sind alles katastrophale Dinge. Deshalb würde ich sagen, normaler Geschäftsgang, normale Stadtverordnetenversammlung. Man kann noch was anderes machen. Es gibt ja wirklich nicht nur also hier diesen Eierdiebstahl hier, sondern wir haben ganz wichtige Punkte heute auf der Tagesordnung. Zum Beispiel werden die Arbeiterinnen und Arbeiter der Marburger Entsorgungsgesellschaft immer noch nach einem schlechteren Tarif bezahlt als diejenigen des Dienstleistungsbetriebs Marburg. Die sind outgesourced worden, damit der Dienstleistungsbetrieb Marburg konkurrieren kann gegenüber anderen hier im Landkreis rum. Aber was machen die zugleich? Der Dienstleistungsbetrieb Marburg hat die hoheitliche Aufgabe der Straßenreinigung. Dazu holen die sich aber dann Kräfte von der Marburger Entsorgungsgesellschaft, die schlechter bezahlt werden. Ein Skandal, nicht? Wir haben einen Antrag, dass das abgestellt wird. Es kann nun sein, dass hier so lange palabert wird, dass das heute überhaupt nicht mehr diskutiert werden kann. Dann haben wir eine Unterlaufung eines Bebauungsplans im Biegenviertel. Das werden nach Bürgerinnen und Bürger kommen und werden sich das anhören wollen. Vielleicht wird denen heute Abend um 21 Uhr mitgeteilt, Nese, hier wird nicht mehr diskutiert, das wird einfach nur abgelehnt. Also es gibt eine große Anfrage der Marburger Linken vom 1. November über Nachhaltigkeit hier. Der liegt also nun jetzt geschlagen, der 3 Monate da, Frist war 6 Wochen. Es sind vorne und hinten die Hausaufgaben nicht gemacht. Die Stadtverordneten, na gut, die verdienen nicht viel, aber sie kriegen 260 Euro, was für ein Hartz-IV-Empfänger wahrscheinlich schon ein interessantes Zubrot wäre. Die Fraktionsvorsitzenden, um diese privilegierte Gruppe dann auch mal zu erwähnen, kriegen 390, der Stadtverordneter steht auch ein bisschen mehr. Und das beziehen die alle im Februar und März und sollen eigentlich nichts mehr dafür tun. Das ist eigentlich nicht einzusehen. Das ist eine Aufwandsentschädigung, aber welche Aufwände entstehen nun im Februar und März, wenn kein Aufwand mehr getrieben werden soll?
Also nochmal nachgefragt, wenn die anderen jetzt sich selber auf die Idee kommen,
dass... Dann werde ich den Antrag, werde ich 2 Anträge stellen, ich werde dann Sitzungsunterbrechung beantragen und Einberufung des Ältestenrats und den Antrag stellen. Ich kann ja gleich mal vorlesen. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, die letzte Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in der Periode 2006 bis 2011 findet frühestens am 25. Februar 2011 statt. Frühestens, das heißt, dass im März dann auch noch möglich ist. Auf die Begründung auf der Tagesordnung der Sitzung vom 28. Januar 2011 werden so viele Themen stehen, dass diese in ihrer Fülle nicht mit der nötigen Gründlichkeit in einer einzigen Sitzung erörtert werden können. Deshalb wird eine weitere Sitzung im Februar nötig, sollte sie nicht ausreichen, ist eine Sitzung am 25. März ins Auge zu fassen. Die neu gewählte Stadtverordnetenversammlung wird zwar im April zusammentreten, dann aber nur Formalien regeln können, wäre die letzte Sitzung der alten Stadtverordnetenversammlung am 28. Januar, bliebe der hauptamtliche Magistrat de facto bis Ende Mai, also 4 Monate, ohne Kontrolle. Und wir waren uns gerade darüber einig, dass kontrolliert werden solle.
Wir werden sehen, was dabei herauskommt.
Ja. Hoffentlich was Gutes.